Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Professor Günter Dux hielt den Vortrag Pluralismus und strukturelle Gewalt – Überlegungen zu den Anforderungen an eine politische Moral am 23. Mai 1987 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg Pluralismus in Gesellschaft und Kirche – Ängste, Hoffnung und Chancen im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg.
Meine Damen und Herren, in Zeiten historischen Wandels ist es unausweichlich, dass Menschen verschiedene Vorstellungen über die Welt und sich in der Welt entwickeln. In unserer Zeit ist diese Situation noch dadurch verschärft, dass sich die Logik des innerweltlichen Verstehens geändert hat. Während Theologie und Philosophie die Welt über Jahrtausende hin vom Vorrang des Geistes her dachten, denken wir sie in den innerweltlichen Deutungssystemen vom Vorrang der Natur. Das erfordert gewaltige Umstellungen im Verständnis von Welt und Mensch. Man muss deshalb damit rechnen, die Zeitgenossen auf sehr unterschiedlichem Fuß mit der Welt- und Geistesgeschichte anzutreffen. Der Pluralismus des Weltverstehens und Selbstverständnisses ist deshalb zuerst einmal in der historischen Ungleichzeitigkeit der Zeitgenossen begründet. Man soll ihn schon deshalb nicht unbesehen loben, er ist auch peinlich. Wir verstehen uns schlecht. Die historische Ungleichzeitigkeit ist keineswegs nur ein kognitives oder intellektuelles Problem. Auch die moralische Urteilskompetenz, ich will nicht sagen das moralische Verhalten, auch die moralische Urteilskompetenz kennt eine historische Entwicklung. Sie lässt, was früher unproblematisch galt, problematisch werden und auf seine Begründbarkeiten befragen. Vieles, was moralisch gehandelt wird, verdankt sich bloß der Unfähigkeit seiner Protagonisten, die veränderte Wirklichkeit wahrzunehmen und nachzudenken, was andere längst als ihre Realität vor sich oder hinter sich haben. Wo solche Retardation des moralischen Weltverstehens aus den Amtsstuben dringt, im Kultusministerium zum Beispiel, wirkt sie bedrohlich. Keine Frage also, wir verstehen uns auch in dem, was normative Gültigkeit angeht, schlecht. Und es ist dringend geboten, den Sachverhalt, zunächst einmal als schieren Sachverhalt, nämlich sich wirklich schlecht zu verstehen, anzuerkennen. Denn einzig über dieses Anerkenntnis wird der Weg frei zu tun, was gegenwärtig getan werden kann. Jeder muss auf seine eigene Verantwortung hin denken, zugegeben eine Überforderung, aber eine unumgängliche. Der Pluralismus ist also zunächst einmal ein Pluralismus des Weltverstehens, das menschliche Leben eingeschlossen, aber er ist mehr und anderes ein Pluralismus auch der Interessen. Und das eine geht mit dem anderen einher, das ist leicht einsichtig zu machen. Unsere Zeit, insbesondere unsere soziale Welt, ist das Resultat dreier großer Revolutionen. Der Naturwissenschaftlichen des 16. und 17. Jahrhunderts, der Industriellen des 18. und 19. und der gegen die industrielle Revolution leicht phasenversetzten politischen Revolution des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts. Jede dieser Revolutionen ist bislang nicht in eine neue Ruhelage eingerastet. Ein Effekt jedoch ist mittlerweile greifbar. Die traditionellen gesellschaftlichen Ordnungen sind aufgelöst. Selbst die agrarische Produktion ist auf einen Agrarindustrialismus umgestellt worden. Mit der Auflösung der traditionellen Ordnung ist eine vollständig veränderte Politikform entstanden. Weshalb eigentlich? Die Frage ist gar nicht umstandslos zu beantworten. Es wäre jedenfalls grundverkehrt zu meinen, die neue industrielle Ordnung, die wir heute vorfinden, sei erst durch die Politik geschaffen worden. Keineswegs. Aber in der industriellen Revolution, ich will sagen, aber die in der industriellen Revolution veränderte gesellschaftliche Organisation hat politische Zuleistungen und Steuerungsprozesse des gesamtgesellschaftlichen Organisationsprozesses notwendig gemacht. Die Freisetzung der Interessen, die dem ökonomischen System zugrunde liegt, muss sich unter diesen Umständen in der Politik als Interessenpolitik fortsetzen. Das geschieht auch. Die Französische Revolution hat diese veränderte Politikform zum ersten Mal und eindrücklich zum Durchbruch verholfen. Sie kann kaum als bürgerliche Revolution bezeichnet werden, wenn man auf ihre Träger sieht, aber sie ist es umso klarer, bürgerliche Revolution, wenn man auf ihr Resultat sieht. Sie stellt nämlich die Repräsentanz der bürgerlichen Interessen im politischen System sicher. Fortan wird der Pluralismus der Meinungen, der Pluralismus des Weltverstehens, durch den Pluralismus der Interessen überlagert. Der Pluralismus der Meinungen tut nicht weh. Der Pluralismus der Interessen sehr wohl. Denn in einem ökonomischen System, in dem die Freisetzung, die mit der industriellen Revolution geschehen ist, in dem die Freisetzung dieser Interessen darin besteht, dass jeder das staatlich verbriefte Recht erhält, seine Interessen auch unter Ausnutzung der Arbeitskraft der anderen zu verfolgen, und das meint ja politischer Liberalismus bis auf den heutigen Tag, in einem solchen System richten sich die Interessen des einen allemal gegen die Interessen der anderen. Das schafft Probleme, wenn die Interessen auch in die Sphäre der öffentlichen Gewalt eindringen. Die bürgerliche Staatstheorie hat diese Situation zu umgehen gesucht, indem sie die Interessenwahrnehmung gleichsam auf den niederen Rang verwies und den Staat zum Träger und Garanten des Allgemeinwohls machte. So freilich stellte es sich nur in der spekulativen Idee dar, in der mit der Hierarchie gleichsam begriffsnotwendig das Allgemeine verbunden ist. Die bürgerliche Theorie konnte deshalb auch nur überzeugen, solange das Denken die Realität vom Begriff bestimmt sah, also selbst vom Vorrang des Geistes her dachte. Wiederfinden ließ sich davon weder etwas in der konstitutionellen Monarchie noch in der parlamentarischen Republik. Der parlamentarischen Republik müssen von Anfang an Verfahrensvorstellungen thematisiert werden, um die Bedrohung, die im Kampf der Interessen liegt, zu paralysieren und den politischen Entscheidungsprozess zu legitimieren. Für den Soziologen stellt sich die Frage unter diesen neu entstandenen Bedingungen, was vermag das politische System wirklich? Und zwar im Blick auf seine gesellschaftliche Organisation, die entscheidend bestimmt wird von dem Interessenkampf des ökonomischen oder im ökonomischen System und dessen fest institutionalisierter Struktur. Was also geschieht, mit anderen Worten, mit dem Pluralismus der Meinungen und Interessen im politischen System? Ist es überhaupt berechtigt, dem Pluralismus irgendeinen legitimierenden Unterton beizulegen, den er ja hat in der politischen Theorie, also zu meinen, wir hätten eine parlamentarische Demokratie, in der der Pluralismus der Meinungen und Interessen nicht nur zu Wort käme, sondern auch im Entscheidungsprozess als Vermittlung berücksichtigt würde, seinen Niederschlag fände. Ich möchte auf diese Fragen einige Thesen formulieren, die ich mit Bedacht offen und ungeschützt formuliere. Ich reklamiere damit nicht gültige oder gesicherte Einsichten, sondern nur Überlegungen, die sich einem aufdrängen, wenn man die politische Gegenwart, ja, sagen wir einmal, auf ihre praktikable Vernünftigkeit hin befragt. Also einige Thesen, die ich nachher erläutern will. Erstens, politische Entscheidungen stehen unter den Strukturvorgaben des ökonomischen Systems. Und diese Strukturvorgaben des ökonomischen Systems lassen den Entscheidungsspielraum ungeheuer klein werden. Eine Vermittlung der Meinungen und Interessen, das heißt natürlich der divergierenden Meinungen und Interessen, findet nur statt, soweit sie ökonomisch integrierbar sind. Zweitens, die erste These ist vielleicht nicht aufregend, aber ich brauche sie. Zweitens, das ökonomische System ist ein amoralisches System. Eben deshalb sind auch die Entscheidungsanforderungen, die vom ökonomischen System an das politische System gehen, amoralisch. Das politische System gerät damit, also der Staat in seinem Handlungssoll, gerät damit in einen, wie ich meine, schließlich unüberwindbaren Widerspruch. Dieser Widerspruch wird durch die moralische Verbrämung dessen, was seiner Natur amoralisch ist und allzu leicht unmoralisch wird, verdeckt. Erfolgreiche Politiker sind immer auch Galionsfiguren einer sehr berechtigten Angst, die nach Moral verlangt. Dritte These. Die politischen Entscheidungen vermitteln nicht wirklich den Pluralismus, sondern integrieren an Interessen das, was sich als integrierbar erweist, und scheiden die anderen aus. Zu dem, was ausgeschieden wird, weil es ökonomisch nicht integrierbar ist, gehören lebenswichtige Interessen. Punkt. Vierte These, wie gesagt, ich werde sie gleich nacheinander erläutern. Strukturelle Gewalt, der Begriff, der in meinem Titel ja vorkommt, nenne ich, wenn lebenswichtige Bedürfnisse der Gesellschaftsmitglieder, die nur über das System noch befriedigt werden können und die in eigener Regie, so heißen, nicht mehr befriedigt werden können, tatsächlich nicht befriedigt werden. Die Ausscheidung bewirkt, dass ihre Artikulation dann von dem politischen System auch noch mit dem staatlichen Sanktionsmonopol der Macht unterdrückt und verfolgt wird. Fünftens, wir brauchen eine systemische Moral als Quadratur des Zirkels. Lassen Sie mich jetzt kurz, und ich habe die Absicht, in der Tat mich kurz zu fassen, damit diese zum Teil ja doch harten Thesen nicht undiskutiert bleiben, lassen Sie mich kurz zu jedem einige Überlegungen noch vortragen. Zunächst also zu der Behauptung, das ökonomische System sei ein amoralisches System, und das heißt also zu der These, mit der industriellen Revolution sei eine Umstellung des politischen und des gesellschaftlichen Systems vom Medium der Moral auf das Medium Geld und Macht erfolgt. Ich denke, wenn wir einen Augenblick noch einmal vor die industrielle Revolution zurückdenken, ich denke, niemand wird heute noch bestreiten, dass das organisatorische Prinzip der Feudalgesellschaften unter den agrarischen Produktionsbedingungen, gleich welchen Typs man ins Auge fasst, in der Eigentumsverfassung gelegen war. Die Eigentumsverfassung lässt sich aber so generell, wie wir das hier brauchen, auf einen sehr einfachen Begriff bringen, nämlich wer über das wichtigste Produktionsmittel dieser Gesellschaft, nämlich Land, verfügte, hatte auch das Recht, andere, die auf die Partizipation an diesem Mittel angewiesen waren, weil sie vom Land leben mussten, ihre Lebensmittel bezogen, für sich arbeiten zu lassen. Es gibt wohl auch nur wenige unter den Sozialhistorikern, die sich scheuen würden, diese Art der Expropriation der Arbeitskraft als Ausbeutung, feudale Ausbeutung zu bezeichnen. Soziologisch handelt es sich hier um etwas überaus Einfaches, um die Umsetzung von faktischer Gewalt, nämlich in der Verfügungsmacht über Land, in Recht. Aber, Ausbeutung hin, Ausbeutung her, es war ein moralisch gebundenes Recht. Inwiefern? Nun, moralische, das heißt normative Steuerungsmittel finden wir überall dort, wo Menschen in direkter Interaktion, die Soziologen sagen in Face-to-Face-Beziehungen von Angesicht zu Angesicht, Erwartungen an den anderen adressieren können. Erwartungen, denen sich der andere nur unter Bruch dessen, was in der Gesellschaft als verbindlich gilt, entziehen kann. Derart war die gesellschaftliche Organisation unter feudalen Verhältnissen eine miese, eine ausbeuterische, aber eine moralische. Wenn es in der Frühphase der Industrialisierung und des Frühkapitalismus ein Faszinosum gibt, dann zunächst dies. Unter den sich radikal ändernden Produktionsverhältnissen, der Umstellung von agrarischer Produktion auf Warenproduktion, hält sich wie selbstverständlich das gleiche Prinzip wie zuvor durch. Nämlich, wer auf welche Weise immer in den Besitz von anfänglichem Kapital gekommen ist, hat die Macht und nimmt sich auch das Recht, die Arbeitskraft der anderen für sich zu requirieren. Es erfolgt jedoch eine radikale Umstellung der Organisationsform, in der diese Interessen, Eigeninteressen der Kapitaleigner verfolgt werden. Die Eigenart industrieller Produktion, nämlich Waren zu produzieren, die über den Markt abgesetzt werden müssen, also für Konsumenten, die in gar keiner Beziehung zu den Produzenten stehen, setzt das Eigeninteresse des Produzenten von jeder konkreten normativen Anforderung frei. Einzig entscheidend wird für ihn, für den Produzenten, die Waren abzusetzen und Gewinn zu erzielen. Der Produzent bezahlt die Freisetzung von normativen Anforderungen dadurch, dass er unter die Zwänge der Gesetze des Marktes gerät, vor allem unter das eine immer gleiche und unerbittliche Gesetz, nämlich Kapital zu akkumulieren. Die Organisation des ökonomischen Systems wird auf diese Weise vom Medium Moral, nämlich von der Bindung konkreter Menschen untereinander, auf das Medium Geld umgestellt. Es ist diese Art der Organisation des ökonomischen Systems, die ich ohne jeden wertenden Unterton als Amoralität bezeichne und um die es mir hier zu tun ist. Ich will damit unterstreichen, dass sich Moralität nämlich überhaupt nur dort behauptet und eine Chance hat, sich zu behaupten, wo der Handelnde, jeder Handelnde, sich genötigt sieht, die Interessen der von seinem Handeln Betroffenen zu seinen eigenen Interessen mindestens mitzumachen. Eben davon sind die Organisatoren der Produktion, Eigentümer wie Manager des Kapitals, befreit. Das Kapital muss verwaltet und es muss akkumuliert werden bei Strafe des Untergangs des Kapitaleigners. Das ist die oberste Maxime. Die ökonomischen Interessen der Menschen, die nicht Kapitaleigner sind, lassen sich entweder über den Markt befriedigen durch Kaufkraft oder sie fallen in das staatliche Auffangnetz des Sozialstaats. der Amoralität des Produzenten als Produkteurs entspricht die Amoralität, in die sich der Konsument versetzt sieht. Es gibt niemanden, an den er seinen Lebensanspruch als Forderung adressieren könnte. Jeder ist mit anderen Worten vom Funktionieren des ökonomischen Systems abhängig. Das hat eine ganz eigenartige Wirkung, das Parenthese zu sagen. Gerade weil auch der Letzte, noch so schlecht Stehende in einem ökonomischen System wie den unseren, vom Funktionieren des Systems abhängig wird, wird die Aufrechterhaltung des Systems sozusagen zur moralischen Bürgerpflicht. Und zwar auch für den, dem es schlecht geht unter dem System. Jeder weiß von uns, dass die kapitalistische Produktion über den Markt von einer beispiellosen Effizienz der Versorgung mit Waren ist. Da jeder, der sich mit Kapital an der Produktion beteiligt, bei Strafe des Untergangs gezwungen ist, möglichst billig zu produzieren, nimmt die Gütermenge einen zuvor unvorstellbaren Ausstoß an. Sie hat ihn angenommen. Die Amoralität also, nämlich auf nichts Rücksicht zu nehmen als auf Produktion und Akkumulation, weil es gar keine moralischen Strukturen gibt, auf die man Rücksicht nehmen könnte, die Amoralität der Produktion scheint sich zum Besten aller auszuwirken. Private Vices, Public Benefits. Ein in einem moralischen Weltbild ja unmöglicher Satz. Nicht? Private Vices, also Laster, private Laster als öffentliche Wohltat, als allgemeine Wohltat. Ein unmöglicher Satz. Aber in diesem System scheint er zu funktionieren. Nur, das System hatte von Anfang an einen systemischen Nebeneffekt. Systemisch nenne ich den Nebeneffekt deshalb, weil er untrennbar mit dem ökonomischen System selbst verbunden ist. Es gab vor allem in den wieder und wiederkehrenden Krisen die Abkoppelung von Teilen der Bevölkerung vom ökonomischen System durch Arbeitslosigkeit. Wäre Moral, ich versteige mich mal zu dem Satz, gleich Herr Jacobi zuhört, wäre Moral, wofür die Philosophie sie hält, eine aus einer in sich selbst gründenden Vernunft wirkende Kraft des Allgemeinen, so hätte jede Form der Arbeitslosigkeit zu einer moralischen Entrüstung und Solidarisierung der übrigen Gesellschaftsmitglieder mit den Arbeitslosen führen müssen. Denn Arbeitslosigkeit oder Arbeitsloswerden heißt ja schlicht, jemanden von der eigenen Sicherung der Lebensführung abkoppeln. Wenn es, ich bin kein Anhänger des Naturrechts, aber wenn es einen naturwidrigen Zustand gibt, dann diesen, abgehängt zu sein, für sich selbst und sein Leben sorgen zu können. Tatsächlich ist Arbeitslosigkeit zur bestverträglichen ökonomischen Randerscheinung geworden. Warum? Die Antwort ist einfach. Das ökonomische System als ökonomisches System ist amoralisch. Und das heißt, niemand, aber buchstäblich niemand, ist für irgendjemanden, der arbeitslos ist, verantwortlich. Und niemand kann als Arbeitsloser seine Erwartungen an irgendjemanden konkreten adressieren und sagen, du solltest das ändern. Jedenfalls an niemanden, in dessen Gewalt es steht. Gegen wen denn? Inzwischen produziert das ökonomische System die Bedrohung elementarer Lebensinteressen, die nicht nur die Arbeitslosen angehen, sondern die uns alle angehen. Das ist offenkundig in der Bedrohung der Umwelt. Sie brauchen sich nur daran zu erinnern, dass neulich durch die Tageszeitung ging, dass 44% der Schwarzwaldfichten unrettbar krank sind. Und wenn man im Schwarzwald wohnt und es vor der Tür sieht, dann kriegt man apokalyptische Gefühle. Und es ist weniger offenkundig, aber nicht weniger bedrohlich, in der gewaltigen Produktion von Waffen, von denen ja andauernd ein Großteil auch Absatz und Einsatz findet. Und es ist einstweilen in gar keiner Weise ersichtlich, das meinte ich vorhin, wenn man noch einmal nach der praktischen Vernunft dieses Systems fragt, es ist in gar keiner Weise ersichtlich, dass diese Bedrohungen gestoppt werden könnten durch, wie es in jener dekouvrierenden Sprache der moralischen Beschwichtigung heißt, durch die selbstheilenden Kräfte der Wirtschaft. Denn diese Bedrohungen sind an den Nerv des Wirtschaftssystems gebunden, Wachstum, und ich sehe nicht und kenne auch keine durchgreifenden ökonomischen Vorschläge, die davon Abstand nehmen. Gesellschaftliche Probleme, damit komme ich zu der zweiten oder dritten These, die mit den Mitteln des Marktes nicht zu bewältigen sind, fallen in die Zuständigkeit des politischen Systems. Auch die Probleme, die durch das ökonomische System erst geschaffen werden, nämlich Arbeitslosigkeit, oder doch zumindest mitgeschaffen werden, wie das Potenzial an Waffenvernichtungsmitteln, keiner weiß ja überhaupt zu sagen im Moment, wenn wirklich konventionell abgerüstet würde, was mit unserer Waffenproduktion geschehen sollte, wo die Arbeitsplätze denn hinkämen. Also ich will sagen, auch die Probleme, die durch das ökonomische System erst geschaffen werden, Arbeitslosigkeit oder die Waffenproduktion, werden an das politische System ausgelagert, weil das ökonomische System sie selbst nicht bewältigen kann. Und was macht das politische System mit solchen Problemen? Was kann ein politisches System mit systemisch produzierten Problemen überhaupt machen? Ich sage mit Absicht, es ist knallhart und ohne Rückendeckung, es verwaltet sie nur. Beseitigen kann es sie nicht. Und jeder weiß das. Verwalten heißt zuallererst die Gefahr bewältigen für das politische System, die darin liegt, dass sich die ökonomisch-systemisch entstandenen Probleme gegen das gesellschaftliche System selbst wenden, gleichsam reflexiv zuschlagen. Systeme können eine ganze Menge an Problemen für andere Systeme produzieren, solange sie diese Systeme auslagern können. Das tut ja das ökonomische System. Armut und Unterversorgung sind, wie nun schon Jahrzehnte von Arbeitslosigkeit in den USA, aber nun langsam auch bei uns zeigen, neben dem riesigen Warenüberfluss, der aus allen Schaufenstern in allen Kaufhäusern quillt, ohne weiteres zu verkraften. Das ökonomische System jedenfalls hat damit keine Not. Sie berühren das Funktionieren des Systems nicht einmal. Oder richtiger? Es muss dafür gesorgt werden, dass sie das ökonomische System nicht berühren. Eben das ist die Aufgabe des Staates. Sie besteht darin, das gesamtgesellschaftliche System sicherzustellen, indem der Staat, die Probleme auffängt, die in Teilsystemen, hier den ökonomischen, aber auch in dem kulturellen System geschaffen werden. Ersichtlich gerät dabei der Staat unter zwei konfligierende Anforderungen, nämlich der Anforderung der Systemstabilisierung, das ökonomische Funktionieren sicherzustellen und nicht die Probleme, die da entstehen, auf das ökonomische System zurückschlagen zu lassen, und der Anforderung der betroffenen Menschen, nämlich die ja das ökonomische System nicht rühren, auf Realisierung ihrer für sie schlechterdings lebenswichtigen Interessen. Wie löst der Staat diesen Konflikt? Nach der Seite der Anforderungen der Interessenten der Bürger, zum einen durch sozialstaatliche Leistungen, soweit solche Leistungen geeignet sind, den Interessen Rechnung zu tragen, zum anderen durch wirtschaftspolitische Maßnahmen. Aber sowohl die sozialstaatlichen Leistungen als auch die wirtschaftspolitischen Maßnahmen stehen und bleiben unter dem Primat der Systemerhaltung des insgesamt stehen. Genau dieser Primat, nämlich der Vorrang des ökonomischen Systems, von dem unser aller Versorgung abhängt, genau dieser Primat bringt das politische System in schließlich nicht zu lösende Schwierigkeiten. Denn die sozialstaatlichen Leistungen lindern zwar die Not, aber sie schaffen die personale Depravation von Arbeitslosigkeit, die die Arbeitslosen erfahren, das niederdrückende, menschlich nicht zu verarbeitende, schaffen sie ja nicht ab. Sie mildern nur, wenn es lange genug geht, den Abstieg ins Elend. Und die wirtschaftspolitischen Leistungen greifen nur sehr begrenzt, weil, ich sagte schon, die von der Ökonomie produzierten Probleme, eben zum Beispiel unsere Umweltprobleme, systemisch erzeugte Probleme sind. Das heißt, die Ökonomie fährt unendlich fort, die gleichen Probleme produzieren, die der Staat lösen soll. Wachstum heißt ja, um eben an diesem Beispiel zu bleiben, Wachstum heißt ja gerade nicht Schonung, sondern Steigerung der Ressourcen. Und die Ökonomie ist darauf festgelegt, jeder Tag bringt uns die gleiche Versicherung von Ökonomen wie von Politikern, die Ökonomie ist darauf festgelegt, Wachstum aufzuweisen. Also, Energiequellen, Luft, Wasser, Land, die Zubetonierung, wächst, obgleich der Staat sich zuständig weiß, er kann gar nicht sie vom Tisch bringen. Der Stau des Problempotenzials bei den Interessenten, bei uns nicht, macht einen Ausbau der Sicherungsleistung für das ökonomische System notwendig. Wir haben ja schon gesehen, dass das ökonomische System für sich genommen die Probleme so lange nicht irritiert, solange es gelingt, sie in den politischen Bereich abzuschieben. Das gelingt, solange die Probleme, die im ökonomischen System entstehen, nochmals, Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung, Waffenlieferung, Bedrohung der Welt durch Waffensysteme, solange die Probleme, die dadurch entstehen, Einzelprobleme bleiben, auch wenn diese Einzelnen, wie bei den Arbeitslosen, Millionen sind. Was verhindert werden muss, unter allen Umständen, systemisch oder systemtheoretisch gesagt, ist die Organisation der Betroffenen, die sich die Kritik und Überwindung des Systems, notabene des ökonomischen, in seiner derzeitigen Struktur zum Ziele setzten. Der Staat, der sich zuständig weiß zur Bewältigung der Probleme, die über den Markt, also im ökonomischen Problem entstehen, aber nicht bewältigt werden können, übernimmt auch diese Funktion, nämlich diese Art Reflexivität des Rückschlags in die Ökonomie und damit Sie nicht meinen, ich sage das alles mit einem Unterton des, es könnte ja alles ganz anders sein. Nein, und damit der wirklichen Bedrohung unserer Versorgung, denn jeder Angriff auf das ökonomische System ist eine wirkliche Bedrohung, der Staat übernimmt auch diese Aufgabe und er löst sie. Und dazu gibt es nur ein Mittel, das er einsetzt, nämlich durch Ausgrenzung derer, von denen die Bedrohung ausgeht. Systemkritiker werden als Systemüberwinder ausgegrenzt. Es gibt dazu zwei Verfahren. Zum einen werden die systemtragenden Kräfte durch weitere Gratifikationen unterstützt. Wenn in Rheinland-Pfalz die Bauern nicht richtig wählen, wird sofort nachgesetzt und gesagt, beim nächsten Mal steigen die Gratifikationen, während die Arbeitslosen natürlich als Nichtorganisierte nicht derart behandelt zu werden brauchen, weil sie keine Bedrohung darstellen. Dazu gehört aber vor allem zu dieser Sicherung des Systems gehört vor allem die Kriminalisierung alles dessen, was man zivilen Widerstand nennt. Die Ausgrenzung des zivilen Widerstandes und die Kriminalisierung, für die der Bundesjustizminister ja jeden Tag auch neue Vorschläge auf den Tisch legt, beginnt bereits diesseits der Überschreitung der Grenze zur Legalität. Auch die Teilnehmer einer erlaubten und friedlichen Demonstration, wie die Hausfrauen in Neustadt nach Tschernobyl, werden verfassungsdienstlich erfasst, nämlich fotografiert und ausgewertet. Die Ausgrenzung setzt sich massiv fort, wenn, was ja in der Regel der Fall ist, die Grenzen der Legalität von den Betroffenen überschritten werden. Ich sagte schon, das politische System ist erfolgreich in der Sicherung unseres gesamtgesellschaftlichen Systems. Der polizeiliche Machtapparat lässt sich ungemein effizient ausbauen und wir haben normalerweise gar keine Vorstellung, in welcher Weise er schon ausgebaut ist, etwa um die bestehenden Atomkraftwerke zu schützen. Und wiederum sei es gesagt, es ist notwendig, wenn das System so arbeitet. Es ist notwendig. Der Staat hat die Legalität für sich. Und es ist gar keine Frage, um auch hier nicht missverstanden zu werden, dass gerade in hochkomplexen Gesellschaften die Aufrechterhaltung der Legalität ein sehr hoher Wert ist. Dennoch ist die Aufrechterhaltung der Ordnung, der Legalität mit einem ungemein hohen Preis bezahlt. Sie gelingt nämlich nur, indem das politische System sich mit der Systemerhaltung, vor allen Dingen der ökonomischen Systemerhaltung, dessen Amoralität zu eigen macht. Das politische System muss beim Einsatz staatlicher Gewalt, insofern natürlich auch das polizeiliche System, die Kosten, die die Bürger tragen, nochmals Arbeitslosigkeit, Umwelt, Waffen, für legitim erklären, obwohl es selbst diese Kosten nicht mehr auffangen kann. Es entsteht dadurch jene widersprüchliche Lage, die die gesellschaftliche Situation der Gegenwart in allen Bereichen kennzeichnet. Der Staat nimmt eine Legitimität in Anspruch, die von den Betroffenen einfach nicht mehr nachvollzogen werden kann. Denn man muss ja nur einmal sich in die Betroffenen hineinversetzen. Kann wirklich irgendjemand von einem Arbeitslosen nach 3 Jahren Arbeitslosigkeit, nachdem er Haus, Wohnung und ich weiß nicht was an Wohnungseinrichtung und sonst was verloren hat und dasteht ohne weitere Arbeit, kann wirklich irgendjemand von einem Arbeitslosen auch nur noch erwarten, er solle die gesellschaftliche Organisation, die ihm das antut, für legitim halten? Nochmals, ich frage nicht, ob wir das tun. Mir fällt das leicht. Mir geht's gut, um mit dem Bundeskanzler zu reden. Ich frage, ob man erwarten kann, dass der Arbeitslose so etwas denkt, das System legitimieren kann. Und das meine ich, wir sagen, der Staat nimmt wirklich die Rolle des Hüters der Ordnung wahr, aber die Betroffenen können sie nicht mehr nachvollziehen. Das ist der Punkt. Kann man wirklich von einem Krebskranken, wenn er anfängt nachdenken, erwarten, er solle die Luftverschmutzung und Aufladung mit radioaktiver Strahlung für legitim halten, obwohl er nicht weiß, was das zu seinem eigenen Tode beigetragen hat oder beitragen wird? Aus der Sicht derer, um deren Leben es geht, und das ist die einzig mögliche moralische Sicht, und das ist die einzig mögliche Ausgangsbasis für Sinnbestimmungen im Leben, ist alles das undenkbar geworden. Der Staat läuft in der Absicherung eines amoralisch produzierenden Systems neben den Legitimationsmöglichkeiten seiner Bürger her. Fazit. Was bedeutet das alles für den Pluralismus, was für die politische Moral? Ich komme damit zum Schluss. Es ist, oder es wäre, wenn meine Überlegungen richtig sind, dass die gegenwärtigen Probleme, die gesellschaftlichen Probleme, systemisch produzierte Probleme sind, es wäre eine kuriose Meinung zu denken, dass Politik aufgrund von Wertvorstellungen in der Politik bestimmt würden und dass deshalb der Pluralismus der Werte der eigentliche Schlüssel für ein freiheitliches System wäre. Es gibt in unserer Zeit unterschiedliche Wertungen und man muss sich, wir haben alle Grund zu fragen, woher sie kommen, wie sie zu kritisieren und wie Unterschiede zu bewältigen sind. Wo es wirklich bei solchen Werten um letzte Stellungnahmen geht, wie bei der Abtreibung, sind sie am wenigsten einer pluralen Politik offen. Letzte Werte sind nicht verhandlungsfähig. Hier gibt es entweder oder und wir müssen sehen, auf welchem Boden sich solch ein entweder oder überhaupt eine reale Chance erhält. Die eigentlichen politischen Probleme, das wollte ich deutlich machen, sind systemisch induzierte Probleme und sie vermitteln keinen Pluralismus. Sie schließen zusammen, was noch integrierbar ist und was sich für integrierbar definiert und sie schließen das andere oder die anderen aus. Und sie schließen vor allen Dingen die Probleme aus, die längst als bedrohlich erkannt sind. Wenn das alles richtig ist, dann ist das politische System in seiner gegenwärtigen Verfassung ein höchst problematisches System. Es leistet gerade das nicht, was es seiner demokratischen Programmatik nach leisten will und müsste, nämlich die Sicherung der Lebensinteressen jedes Einzelnen. Moral, darauf will ich nochmal insistieren, Moral und gutes Leben lässt sich nur von einem Einzelnen, und zwar von jedem Einzelnen her denken. Es heißt bereits außerhalb sich jeder Moralüberlegung stellen, wenn man diese systemischen Opfer als bloße Opfer weiterführt. Das Problem ist ersichtlich, wie man eine solche Moral realisieren kann. Es müsste jedenfalls eine systemkritische Moral sein, also eine Moral, die sieht, dass das Problem oder dass die bedrohlichen Probleme unserer Zeit systemisch erzeugte Probleme sind und dass sie nicht vom politischen System aufgefangen werden können, wenn das gesamtgesellschaftliche System unverändert bleibt. Wie man das machen kann, ist ein großes Problem. Es wäre ja schon einiges gewonnen, wenn es wenigstens als Problem gesehen würde und artikuliert werden dürfte.
Professor Dr. Günter Dux ist emeritierter Professor für Soziologie und Sozialphilosophie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen auf den Gebieten der allgemeinen soziologischen Theorie, der Theorie der Kognition und Moral sowie der Theorie des sozialen und kulturellen Wandels. Von 1974 bis 1997 hat er als Professor für Soziologie an der Universität Freiburg gelehrt und stand dem Institut für Soziologie über viele Jahre als Direktor vor. Seit 1997 leitet Professor Dux die Forschungsstelle Theorie des sozialen Wandels am Zentrum für interdisziplinäre Forschung ZIF in Bielefeld. Professor Günter Dux hat zahlreiche Bücher, Aufsätze und Beiträge veröffentlicht, darunter die Werke Strukturwandel der Legitimation, erschienen 1976, Die Logik der Weltbilder, 1982, Die Zeit in der Geschichte, 1989, Geschlecht und Gesellschaft, 1994, Historisch-genetische Theorie der Kultur, 2000 und Die Moral in der prozessualen Logik der Moderne, 2004. Zuletzt erschien von ihm das Werk Von allem Anfang an, Macht, nicht Gerechtigkeit, 2009.